Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Drumherum ist der Büchertisch. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Literaturcafé auf der Leipziger Buchmesse. Im Rahmen der Buchmesse präsentiere ich Ihnen das Buch Das Sacher vom Europa Verlag. Ich freue mich, dass die Autorin Rudika Dönert heute hergekommen ist, dass wir Ihnen ein bisschen etwas vorstellen können vom Buch. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Vielleicht wissen es einige schon, vielleicht haben einige es auch medial verfolgt. Das Buch ist ein Roman, der begleitet wurde von einem Zweiteiler, der im ZDF und im ORF zur Jahreswende ausgestrahlt wurde. Und Rudika Dönert hat ganz viel Erfahrung mit dem Schreiben von Drehbüchern. Und das ist Ihr allererster Roman, den Sie wirklich zum Film geschrieben hat. Rudika, vielleicht kannst du beschreiben, was das Besondere daran jetzt war, wirklich mal einen Roman zu schreiben und kein Drehbuch.
Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Ich schreibe seit 20 Jahren Drehbücher für das deutsche Fernsehen. Sie kennen vielleicht den großen Dreiteiler Das Adlon. Das Sacher ist ein Nachfolgeprojekt. Das Sacher ist ein Nachfolgeprojekt vom Adlon. Und es geht in den beiden Film und damit auch in diesem Roman nicht um ein Hotel oder um die Hotel, sondern um die Geschichte, die sich um und im Hotel abspielt. Ich sehe mich vorrangig als Geschichtenerzählerin und so habe ich meinen Beruf als Drehbuchautorin auch immer aufgefasst und ich stellte fest, dass nach dem Fertigstellen der 7., 8., 9. Drehbuchfassung so viel Material übrig geblieben war, was nicht mehr gebraucht wurde, was einfach eingeflossen war in die Essenz des Drehbuchschreibens, in die Essenz der Dialoge, in die Essenz der Figuren, dass ich dachte, so kann es nicht weitergehen. Das ist hoch frustrierend auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagten mir die Zuschauer nach dem Sehen der Filme, also wir hätten gerne noch mehr gewusst. Wir würden gerne noch mehr über die Figuren erfahren und über die Hintergründe deiner Geschichte. Und so hatte ich mir nach dem Adlon vorgenommen, sofort den Roman zu schreiben. Aber wie das so das Leben so spielt, kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, Hotel Sacher in Wien. Und natürlich hatte ich Lust, sowieso Wien war von jeher, ich spürte eine Affinität als Autorin auch zu den Wiener Kollegen des 19. und 20. Jahrhunderts. Und so habe ich den Auftrag angenommen und wusste im ersten Moment, als ich mich anfing zu beschäftigen mit der Zeit, das Buch beginnt, oder die Geschichte beginnt 1892, wusste ich sofort, dass wieder so viel Material entstehen würde, sodass ich mich gleich parallel zu den Drehbüchern ans Schreiben dieses Romans gemacht habe.
Wir haben uns getroffen letztes Frühjahr und haben dort am Drehbuch schon sozusagen angeschaut, was zum Film werden wird und was später Roman werden wird. Inwiefern ist zu dem Film, von dem du ja wusstest, dass er entsteht, das Buch nochmal ein Mehrwert? Was kannst du darin noch mittransportieren? Du hast gesagt, die Leser haben sich noch mehr gewünscht und so. Was konntest du hier reintun, was du weißt, das kann ein vielleicht verkürztes Filmformat nicht leisten?
Ja, das habe ich auch mit großer Freude gemacht. Und zwar gibt es hier zwei allegorische Figuren, die Liebe und der Tod, die uns durch die Geschichte begleiten und nochmal eine schöne Energie setzen, gerade wie was Wien betrifft, wer schon in Wien gewesen ist, weiß, da gibt es eine Atmosphäre, die ist nicht mit Worten und nicht mit Fakten zu beschreiben. Das ist etwas im nicht sichtbaren Bereich menschlichen Lebens, was uns wahrscheinlich auch an Österreich so anzieht, uns Deutsche. Und somit habe ich hin und her überlegt und plötzlich waren sie da, die beiden Figuren, Liebe und Tod. Ich habe mich da auch orientiert an meinen Kollegen vom Aufbau Verlag. In der DDR erschien ein Buch, Erzählung von Arthur Schnitzler, das nannten die Kollegen vom Aufbau Verlag in den 70er Jahren Liebe und Tod in Wien. Und das lag bei mir 30 oder 40 Jahre immer irgendwie sichtbar auf Tischen oder auf der Erde rum, weil ich lege meine Bücher gerne auf die Erde, um sie besser sortieren zu können. Und somit habe ich gedacht, ja, du nimmst dir diese beiden allegorischen Figuren und lässt dich von ihnen begleiten durch die Geschichte und lässt durch die Liebe und durch den Tod auch nochmal einen Blick auf die Hauptfiguren werfen. Das Interessante war, mein Regisseur, der Robert Dornhelm, las die Fragmente des Romans immer mit und auch die Schauspieler. Und auch wenn im Film Liebe und Tod nicht als Figuren auftauchen, das würde, wie sich wieder Österreicher sagt, nicht ausgehen, ist doch diese Energie auch in diesen Film hinein gewandert oder hat diesen Film unterminiert auf beste Art und Weise. Und das war für uns alle eine große Freude und für mich natürlich ein großer Gewinn, weil ich die Geschichte nochmal aus einer ganz anderen, also die literarische Geschichte nochmal aus einer ganz anderen Perspektive aufbrechen konnte. Mir geht es beim Schreiben immer um den Blick hinter den Vorhang menschlichen Lebens, also zu zeigen, was ist dahinter, hinter dem, was könnte dahinter sein, was ist der Subtext, gibt es noch einen Raum hinter dem Raum, welche Räume befinden sich da, also man könnte auch sagen, den Blick hinter den Spiegel zu beschreiben und das ist in diesem Roman mir gelungen, möchte ich sagen. Ich war damit sehr, dann, als es fertig war, sehr glücklich und natürlich können Sie sehr viel mehr über die Figuren erfahren, als es in den Filmen überhaupt möglich ist. Und was mir auch noch ein ganz wichtiges Anliegen war, dass das Buch neben dem Film Bestand haben kann. Das heißt, wer keine Filme mag, kein Fernsehen schaut, keine Zeit hat, keine Lust dazu, aber ein Leser ist, der wird in diesem Buch voll befriedigt sein und nicht die Filme vermissen. Und das war, ich glaube, das war auch eines meiner Hauptanliegen bei der Arbeit.
Ja, ich stehe am Stand des Europa-Verlages und höre immer wieder Leute nachfragen, nicht nur welche, die den Film gesehen haben, die vielleicht den Film besser fanden, andere fanden das Buch besser und sagen, sie konnten es nicht aus der Hand legen und haben ganze Haltestellen verpasst in der U-Bahn. Und je nachdem, wem das Medium halt liegt, aber wie erklärst du dir die Sogwirkung, die mir viele Leser auch gespiegelt haben, dass man sozusagen die Seiten nur umblättert und vergisst, dass man gerade 50 Seiten am Stück gelesen hat? Wie erklärst du dir das?
Also ich habe das Buch strukturell so geschrieben, wie ich selber gerne lese. Ich möchte gerne schnell lesen, schnell vorwärts kommen und mich nicht anstrengen müssen beim Lesen. Und ich habe kurze Kapitel gewählt, die ich natürlich als Drehbuchautorin auch beherrsche, weil ich bin gezwungen, auf 3 Seiten ein ganzes Universum an menschlichem Miteinander zu beschreiben im Drehbuch. Und das Gleiche, das konnte ich übertragen hier auch in die Belletristik. Und ich habe, Moment, habe ich den Faden verloren? Genau, ich habe diese kurzweilige Struktur gewählt und ich habe versucht, nicht alles auszuschreiben. Das ist mir auch ganz wichtig. Das heißt, der Leser kann montieren. Er wird nicht gleich in den ersten 20 Seiten alles schon über die Figuren erfahren, aber wenn er mit ihnen geht, dann wird er Antworten auf Fragen, warum hat die oder der das jetzt so gemacht, später vielleicht in der zweiten Hälfte oder auch erst am Ende des Romans finden. Und das war mir wichtig, sozusagen mich nicht zu verausgaben in Beschreibungen, weder in szenischen noch in inneren, sondern tatsächlich dem Leser auch sehr viel Raum zu geben, seine eigene Projektion hineinzubringen in den Vorgang des Lesens. Und natürlich habe ich auch an die Zuschauer gedacht, die womöglich Lust haben, nach den Filmen noch das Buch zu kaufen, und dachte, wenn das keine Lesepersönlichkeiten sind, dann sollen auch die ihre Spaß haben, ihre Freude, und sich nicht sozusagen durch zu viel Material erschlagen fühlen. Und in der Tat, es ist aufgegangen, die Leserinnen, und ich habe auch erstaunlicherweise, obwohl das ein sehr frauenaffines Cover ist, habe ich sehr viele auch männliche Leser, und jeder bestätigte mir, dass er in 2 oder 3 Tagen dieses Buch verschlungen hat, weil es einfach ein unglaubliches Tempo hat. Und das finde ich gut, das würde mir selber auch als Leserin Spaß machen.
Neben Liebe und Tod geht es um die Verschränkung von 2 Paaren. Das eine ist ein Verleger-Ehepaar aus Berlin, was am Ende des 19. Jahrhunderts versucht, einen Verlag aufzubauen, die Aderholz, und die kommen nach Wien und treffen dort im Hotel Sacher auf Anna Sacher, eine ganz spezielle Person. Was kannst du uns über diese Figur, vielleicht auch den Charakter und die historische Figur von Anna Sacher sagen?
Also, als ich mich dem Material näherte, war natürlich die große Frage, wer ist Anna Sacher? Sie selber hat darauf geachtet, dass es nur ganz wenig Veröffentlichungen über sie gibt. Also es gibt ein paar Anekdötchen, die werden überall erzählt, aber es gibt keine intimen Details über ihr Leben. Und ich habe dann, um mir diese Figur zu erobern, Folgendes gemacht. Ich habe mir die Fotos angesehen, die wenigen Fotos, die es von ihr gibt. Und habe mir die Fakten, die von ihr überliefert sind, genau angeschaut und gedacht, Moment, was bedeutet das, wenn ihre Tochter 15-jährig an den Sohn eines Mannes verheiratet wird, auf den sie ein Auge geworfen hat, und er auf sie. Anna Sacher wurde 1892 Witwe, wollte nicht nochmal heiraten, er war verheiratet. Die Tochter wird 15-jährig verheiratet. Weiter sah ich dann ein Bild, wo Anna Sacher am Fenster ihres Hauses steht, das finden Sie auch im Internet, und auf der Erde sitzt sehr tollpatschig und ein bisschen dick ein Mädchen, vielleicht 13 oder 14. Sie wirkt sehr hilflos. Und aus diesen beiden Fakten habe ich mir überlegt, Moment, da kann es zwischen Mutter und Tochter nicht die große innige Liebe gegeben haben, sondern es muss eine große Spannung geherrscht haben. Einmal die Tochter verheiratet an den Sohn des Liebhabers und gleichsam dieses Foto. Und so habe ich versucht, mir die Figur Anna Sacher zu erobern, und auch wieder, indem ich hinter die Kulisse ihrer Biografie geguckt habe, die sehr glatt wirkt und wo es immer heißt, die Frau hat in der damaligen Zeit etwas Großes geleistet, was wohl auch so ist und was ich mit allergrößtem Respekt beschreibe. Aber um dieses Große zu leisten, ihr Standardsatz war, ich bin der Herr im Haus, musste sie auch Opfer bringen. Und das habe ich verarbeitet, dieses Material, sehr liebevoll, ohne sie zu brüskieren oder der Figur unangenehm zu nahe zu kommen, aber ein bisschen anders als die österreichische Rezeption bis jetzt war. Und natürlich gibt es da auch sehr viel Spannung mit meinen Kollegen in Österreich, die sich natürlich eher etwas Geschmeichelteres gewünscht hätten. Aber das macht nichts. Ich glaube, Anna Sacher, wäre sie jetzt da, würde durchaus die ganze Sache gutieren. Ein neuer Aspekt kam, und ganz ehrlich, da war ich schon mitten in der Arbeit, die Sacher-Torte. Weil alle fragten mich, was machst denn du mit der Sacher-Torte? Und ich, gar nichts. Die Leute essen Sacher-Torte. Aber natürlich fühlte ich mich durch diese Fragen herausgefordert, und ich begann nachzudenken, und mir wurde klar, diese Sacher-Torte muss ein wesentliches Motiv der Geschichte werden und sein. Und ich grübelte nun wieder darüber, was bedeutet es, wenn sehr viel Kuchen und Süßes gegessen wird. Nicht nur in einer Gesellschaft, sondern überhaupt von Menschen. Und jeder kennt doch den geflügelten Satz, wenn es mir schlecht geht, esse ich eine Tafel Schokolade. Oder heute brauchte ich aber mal eine Tafel Schokolade, ich hatte so einen frustrierenden Tag. Und darüber habe ich nachgedacht und habe dann Anna Sacher einen Satz in den Mund gelegt, der bestimmt irgendwann in ihre Biografie eingeht und niemand wird sich erinnern, dass der eigentlich aus unserem Projekt stammt. Ich lasse sie sagen, wenn es weh tut, braucht der Mensch viel Süßes. Und als ich diesen Satz gefunden hatte, also als die Figur mir diesen Satz sagte, war ich sehr glücklich, weil plötzlich eröffnete sich nochmal eine neue Dimension der Geschichte. Die Geschichte endet 1918. Das heißt, wir überstreifen, also wir erzählen auch den gesamten Ersten Weltkrieg. Und wir wissen, was dieser, wir wissen es auch aus 2014, also aus der Rezeption des Ersten Weltkrieges, was dieser Krieg für ein Unheil über Europa und über die Menschen gebracht hat. Wie kommt eine Gesellschaft, die so im Aufbruch ist, die deutsche wie auch die österreichische, im Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie kommt sie dazu, all das Errungene zur Disposition zu stellen und zu zerstören? Weil es weh tut. Weil sie einen neuen Schmerz kreieren, um den eigentlichen Schmerz nicht zu spüren. Und darum geht es hier in dieser Geschichte. Und das wieder transportieren die Figuren Liebe und Tod. Der Tod spielt natürlich in der Zeit des Ersten Weltkrieges eine ganz, ganz wesentliche Rolle, wie er diesen Krieg reflektiert, weil ich wollte nicht nochmal ein Erste Weltkriegsbuch schreiben. Hinzu befinde ich mich ja auch in einem ganz besonderen Genre. Also habe ich diesen Tod reflektieren lassen und mit der Liebe interagieren lassen, gerade in den Zeiten des Krieges. Und das ist eine, wie der Österreicher wieder sagen würde, eine Melange, die gut funktioniert und uns nochmal ganz anders jene Zeit aus der Seelenebene ins Bewusstsein führt.
A Melange. Du hast jetzt erzählt, ich kann mich erinnern bei einer Sache, dass du dir altes Material angeschaut hast und zum Beispiel beschrieben hast, wie Anna Sacher Zigarre rauchend dastand und ich als Lektor und Historiker gesagt habe, glaube ich nicht so ganz, aber es gibt eben viele Dinge, die wirklich stimmen und viele Dinge, die wir wirklich historisch auch nicht so auf dem Schirm haben. Wir glauben zwar, wir haben viel Schwarz-Weiß-Bilder gesehen, wir haben viele alte Filme gesehen, das wird schon irgendwie so gewesen sein, aber im Zuge der Beschäftigung mit diesem alten Material, was ist vielleicht auch an historischen Sichtweisen in dem Buch drinne, was dich wirklich selbst überrascht hat, was du mit rein fließen lassen wolltest?
Vielleicht ist es der sehr spielerische Aspekt der Überkreuzgeschichte der Traunsteins, eines Adelspaares und unserer Berliner Verleger Bartha und Maximilian Aderholt. Das ist natürlich fiktiv in das Sacher hineingesetzt, aber es spiegelt oder es ist der Extrakt der Künstler jener Zeit, der Wunsch, sich zu äußern und gleichsam aber einer Zeit, die dem Untergang geweiht ist. Und sehr interessant ist in dem Zusammenhang der Georg von Traunstein, ein österreichischer Aristokrat, der sich mit den Freimaurern sympathisiert und völlig neue Gedanken in das Zusammenleben mit seiner Dorfbevölkerung, mit den Bauern und mit den Landarbeitern bringt. Als ich mich dann mit den österreichischen Freimaurern beschäftigt habe, ihrer Historie, lernte ich, dass die österreichische Gesellschaft sehr fortschrittlich war, obwohl sie ja durch dieses KUK eigentlich eher reaktionär und verstaubt war und auch auf uns wirkt, gab es große Teile, auch in der Aristokratie, die einen ganz anderen Weg gehen wollten. Also nicht umsonst haben wir es dann tatsächlich nach der Revolution und nach der Zerschlagung der Aristokratie ab 1918 mit einem Austrokommunismus zu tun, mit den ersten Schritten. Und wir haben, Österreich ist ja dann nach 45 bis 52 ja nicht selbstständig, aber dennoch sehr fortschrittlich. Und wenn wir aber heute nach Wien fahren oder auch die Österreicher kennen, wir wissen alle die Wahlen zum Bundespräsidenten, wie heikel das gewesen ist. Wir wissen, dass sie sehr nostalgisch sind. Aber auf der anderen Seite gibt es so viel Aufbruch. Und das finde ich faszinierend an den Österreichern. Das hat mir sehr viel gegeben als deutsche Autorin und färbt auch nochmal ganz anders auf unser Berliner Verleger-Ehepaar Martha und Maximilian Aderholt ab. Und wer sich für Elisabeth interessiert, für Sissi, der findet hier in dem Buch Auszüge, ganz wenig über ein Sissi-Bild, wie es so bisher noch nicht rezipiert wurde, weg von der Süßlichkeit, sondern hin zu einer Frau, die sich wünschte, genau diesen Fortschritt zu kreieren und aus dem Leben scheidet, weil sie weiß, die Zeit ist für sie nicht reif. Die Zeit ist über sie als Person hinweggegangen. Also das ist, da sind ein paar Stellen, die sie vielleicht interessieren könnten, wenn sie sich mit Elisabeth und der Sissy-Figur, ich sage das ganz bewusst, weil das ist hier keine Sissy, sondern das ist eine selbstbewusste Frau.
Ja, es ist schwierig, über das Buch zu reden, aber nicht zu viel über das Buch zu reden. Also sie doch ein bisschen auf dieser Messe in den halbstündigen Formaten ein bisschen Häppchen zum Anreiz zu geben. Aber vielleicht können wir ja ganz kurz mal reinhören, wie wir sozusagen eine Art von Ankunft in Wien gestalten können.
Ja, ich lese Ihnen einfach, das Buch beginnt natürlich mit dem originalen Rezept der Sachertorte, sage ich jetzt mit einem Augenzwinkern. Und dann würde ich jetzt einfach mal den Prolog lesen. Der Nebel senkt sich feucht über die Stadt. Im fahlen Licht der Gaslaternen zog er von der Donau über die Gassen und Plätze, über die unzähligen Baustellen, hüllte die Palais auf der Ringstraße ein, kroch den Kutschern der Fiaker unter die Mäntel und legte sich feucht und schwer auf die Hüte der Passanten. Der Tod, geschmeidig, etwas zu dünne Glieder im schwarzen Anzug, eine erkaltete Zigarette im Mundwinkel, streifte umher, durchaus nicht ziellos. Sie, die Liebe, bewegte sich kokett am Lärm und Schmutz der großen Stadt vorbei ins goldene Licht des Vestibüls im Hotel an der Oper, das in wenigen Jahren Sache heißen würde. Ihr luftiges Kleid schien für diese Jahreszeit und für diesen Tag unangemessen. Es war der Abend des 22. November 1892. In dieser Nacht würden sie sich begegnen, nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal in dieser Stadt und an diesem Ort. Und immer trug ihre Begegnung Bedeutsames. Während sie die Liebe auf einem der Sofas im Vestibül Platz nahm, sie hatte Zeit und würde warten, erklomm er, der Tod, mit einem geübten Schwung die kleine Mauer am Hintereingang und schwang sich hinauf zum ersten Stockwerk des Hotels, wo der Patron noch nicht einmal 50 im Sterben lag. Die Grippe hatte ihm alle Kraft geraubt, um dieser Begegnung zu trotzen. Vor dem Hauptportal hielt ein Fiaker, der den Vater des sterbenden Mannes vom Bahnhof brachte. Franz Sacher drückte dem Kutscher eilig das Fahrgeld in die Hand und betrat das Hotel, wo ihn der Portier ehrfürchtig begrüßte. Sacher Senior nickte den Angestellten des Hauses zu, die aufmerksam wurden auf seine Ankunft, und ging eilig zur Treppe und hinauf. Während sich der Tod an der Fassade entlanghangelte, um das richtige Fenster zu finden, fiel sein Blick auf das Mädchen, das einen Topf mit Suppe fest an die Brust gedrückt, das Hotel durch den Hintereingang verließ. Marie Stadler hatte 4 Stunden lang die Böden der Küche und der Patisserie gewischt. 3-mal in der Woche kam sie, um diese Arbeit zu verrichten. Mit dem Lohn trug die 11-Jährige als ältestes von 4 Kindern zum Lebensunterhalt ihrer Familie bei. Außerdem gab es jedes Mal einen Topf Suppe fürs Abendessen. Der Tod erinnerte sich daran, dass die Kleine von ihm in Augenschein genommen werden musste. Vielleicht sollte er sich die Arbeit erleichtern und den Mann und das Kind in einem Gang hinüberbringen. Ein Zeitgewinn. Schließlich war diese Nacht dafür angetan, um die Dinge neu zu ordnen. Nun, die Kleine lief ihm nicht weg. Er würde sich ihr jederzeit widmen können. Der Mann, Besitzer des Hotels, war wichtiger. Sein Tod würde von Interesse sein und Geschichte schreiben. Darum, vor allem, ging es in dieser Nacht.
Vielen Dank für diesen ersten Ausblick.
Warte, hast du jetzt nicht... Fragen? Also ich glaube, er will jetzt sagen, wenn Sie Fragen haben, dann sollen Sie die bitte stellen. Ja, also das, man muss sagen, dieser Film, dieses Werk, Buch, naja, das ist ja alles ein bisschen schwierig hier, Buch und Film sind wirklich entstanden als gemeinsames Werk. Also anders, als man das vielleicht beim Film gewöhnt ist, dass dann jeder egomanisch seine eigenen Geschäfte macht, war das bei uns nicht. Ich war die ganze Zeit am Drehort. Die Schauspieler haben Fragmente der Geschichte gelesen, sodass sie die Subtexte kannten. Und die Casterin, eine österreichische Casterin, Nicole Schmid, finde ich, hat es auf den Punkt besetzt. Und gerade die Menage war so auch angestrengt dann im Spiel, weil natürlich, wer die Figuren kennt, weiß, das ist ja nicht ohne, was die zu spielen haben. Diese Liebesgeschichten und dieses sich nicht trauen, auch gerade diese Maximilian-Figur ist so eine großartig bizarre Figur, und die Schauspieler haben das, finde ich, ganz toll verkörpert. Also ich werde kein Härchen in die Suppe werfen, weil wir wirklich im Team gearbeitet haben. Und das hat auch der Verlag hat auch genauso mitgezogen. Denn stellen Sie sich vor, ich war bis Anfang Juni am Drehort, und dann musste mein Lektor letztlich mit Fragmenten mitarbeiten, also mitlesen, damit wir im Oktober in den Druck gehen konnten. Also das war, da war jeder, also da durfte kein Blatt Papier zwischen uns, und so kann ich das auch sagen, so ist es auch gewesen.
Eine Frage habe ich noch. Jetzt gibt es das Sache als Roman, und das Adlon gibt es schon als Film. Eine Sache gibt es jetzt auch als Film. Was ist an den Gerüchten dran, dass wir vielleicht auch noch mit einem Roman über das Adlon rechnen können?
Ja, also nachdem ich dieses Buch geschrieben habe und mich wirklich glückliche, kreative Gefühle durchströmt haben, also ich wiederhole mich nochmal, beim Drehbuchschreiben ist es tatsächlich einen solchen Materialberg in einen solchen Materialberg zu brennen. Und das ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Und ich habe mir jetzt das Jahr freigenommen und schreibe gerade den Adlon-Roman, der natürlich um ein weites umfangreicher wird als das Sacher. Auch da haben wir fiktive Figuren. Wer den Film kennt, weiß, dass es geht dort um einen Kolonialwaren. Besitzer, der Gustav Schad und seine Tochter, seine Enkelin Sonja Schad. Und es wird zum Film, also oder über den Film hinaus, eine große Rahmenhandlung in der Gegenwart geben. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, also nicht nur sich die Filme anzusehen, die es erstens zu kaufen gibt und zweitens, die ja auch immer wieder im Fernsehen wiederholt werden, sondern Sie werden gleichsam verwöhnt in dem Buch mit einer großen Rahmenhandlung der Großmutter Sonja Schad als alte Frau, ihrer Tochter Anna Maria und ihrer Enkelin Enkelin Katharina, die neu ist, die Sie nicht aus den Filmen kennen, und eine große Versöhnungsgeschichte wird noch parallel zu dem historischen Material erzählt.
Also da können wir gespannt hoffen auf das, was da noch kommt. Vielen Dank, Rodica Dönert, dass du heute hier warst und das Buch Das Sacher aus dem Europa Verlag vorgestellt hast. Sie können mit der Autorin nachher noch hier sprechen, das Buch käuflich erwerben. Die Autorin signiert auch gerne. In einer halben Stunde haben wir noch eine Autorenstunde in Halle 5, K204 am Stand des Europa-Verlages. Die Autorin steht Ihnen also zur Verfügung für Fragen. Jetzt machen wir den Raum frei für die Nächsten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier im Literaturcafé und Ihnen noch eine schöne Messe. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.